Crashkurs Krise. Der Podcast für Impulse, Lösungen und Perspektiven fürs Krisenmanagement und den Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallo Andreas, Grüße nach Hamburg. Hier in Ingolstadt sieht es heute wettermäßig nicht ganz so rosig aus. Wie ist es bei dir?
Moin Manuel. Ja, hier in Hamburg ist auch im Moment noch Hochnebel, aber am Nachmittag soll die Sonne rauskommen. Wir hoffen das Beste immer.
Das ist doch schön. Unser Thema heute, Spontanhelfende. Ich führe mal kurz in das Szenario ein. Heidi Schwarzmeier ist in ihrer Kommune für die Planung des Bevölkerungsschutzes zuständig. Die hat sich am Nachmittag beim Einkaufen mit dem Florian Neuberger unterhalten. Und der hat ihr verraten, dass er in seinem Landkreis Vorbereitungen für den Einsatz von Spontanhelfenden plant und auch betreut. Und nach ein bisschen Grübeln und Nachdenken hat die Heidi festgestellt, bei uns in der Kommune, bei uns im Landkreis gibt es dazu noch gar keine Vorbereitungen. Jetzt fragt sich die Heidi natürlich, was ist, wenn wir nächste Woche von Spontanhelfenden überrannt werden, was müssen wir machen? Und wir überlegen uns jetzt mal, welche Lösungsansätze könnten wir denn entwickeln, die man mit wenig bis keinem Geld umsetzen kann?
Das können wir gerne machen, Manuel.
Sehr schön. Erste Idee, Aufbau einer Koordinierungsstelle. Koordinierungsstellen sind ja grundsätzlich keine schlechte Einrichtung, wenn man mal schon mal erfassen kann, wer ist denn alles da zum Helfen, was können die vielleicht sogar und wenn ich den Freiwilligen und den Spontanhelfern auch die ersten Sachen mitgeben kann an Informationen, die sie vor Ort brauchen, weil sie vielleicht nicht ortskundig oder nur wenig ortskundig sind und vor allem die Situation, die ja immer eine Ausnahmesituation ist, nicht kennen können. Was brauchen wir denn da an Daten, Andreas? Was müssen wir wissen über unsere Spontanhelfenden?
Also zuerst, Manuel, möchte ich noch einen kleinen Sprung zurück machen bei der Koordinierungsstelle. Überlegen wir uns mal, wie eine spontan helfende Person versucht, erste Informationen zu bekommen. Und eine Informationsquelle könnten zum Beispiel Bekannte oder Freunde im Schadensgebiet sein. Also bin ich im Kegelverein, rufe ich vielleicht meinen Kegelbruder oder meine Kegelschwester in dem Bereich an und frage, du, wie ist es da? Wo kann ich hingehen? Was kann ich tun?
Womit können wir helfen?
Genau. Also der erste Punkt wäre, dass man jetzt schon, bevor die Katastrophe eintritt, mit alle möglichen Vereine, Gemeinschaften, Kirchen, alles, was es so in einem Landkreis, in der Gemeinde gibt, Kontakt aufnimmt und sagt, wenn es mal zum Schadensfall in unserem Gebiet kommt, werden wir eine Koordinierungsstelle für Spontanhelfende haben und die ist unter dieser Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu erreichen.
Also gleich mal die zentrale Ansprechstelle und die Erreichbarkeit sicherstellen. Und dann aber auch sicherstellen, dass diese Telefonnummer oder diese E-Mail-Adresse dann auch erreichbar ist.
Genau,
also ich kann so dir aus eigener Erfahrung sagen, das letzte Hochwasser bei uns hat dazu geführt, dass bei mir das Telefon geklingelt hat aus dem Schadensgebiet raus. Ich wohne da sehr am Rande. Ob ich denn für einen gewissen Bereich Aggregate besorgen kann? Weil Stromausfall flächendeckend, keine Aufräumarbeiten mehr möglich, keine Pumparbeiten mehr in Eigenregie und. Und dann haben wir relativ zügig das auf eigene Achse sozusagen organisiert. Das ging komplett an sämtlichen Brückenköpfen oder Koordinierungsstellen auch vorbei. Das war nachbarschaftliche Selbsthilfe sozusagen.
Genau. Und das passiert nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Also ich kriege dann auch gelegentlich Anrufe, was weiß ich, aus Bayern, die sagen, wir haben hier was, was die Leute vor Ort benötigen. Wir haben aber keinen Ansprechpartner vor Ort. Kennst du jemand? Und da ich ja schon lange im Bevölkerungsschutz tätig bin, kenne ich natürlich relativ viele Menschen und kann unter Umständen solche Verbindungen halt organisieren. Menschen zusammenbringen, die was haben und Menschen, die was brauchen. Und das kann man im Vorfeld möglichst breit schon vorbereiten.
Also das letzte Hochwasser ist bei uns noch nicht mal ein Jahr her. Es ist noch sehr präsent. Da haben sich auch genau solche, ich sage jetzt mal, Tauschbörsen gebildet, die leider nicht zentral irgendwie zusammengefasst worden sind. Das konnte oder wollte keiner leisten, hat sich keiner den Hut aufgesetzt dafür. Da ist ziemlich viel im Sand verlaufen, was eigentlich sehr positiv gewesen wäre. Hast du da eine Idee, wie man da eine Plattform schaffen kann?
Also es gibt ja also mehrere Ideen oder Ansätze. Eines der einfachsten ist hier, das auch schon gemacht wurde, auf Amazon gibt es so einen Tisch halt,
So Geschenkelisten, ja.
Ja, genau. Also wo du als Ehepaar oder als zukünftiges Ehepaar halt einträgst, was du haben möchtest, dann kann das irgendjemand kaufen und dann wird sogar noch dorthin geliefert, wo das Ehepaar ist. Das hat beim Superstorm Sandy, haben das die Amerikaner gemacht in New York. Also da haben die Betroffenen reingeschrieben auf Amazon, was benötigen sie? Irgendeiner hat es dann gekauft und Amazon hat dafür gesorgt, dass das ausgeliefert wurde. Ging vollkommen problemlos. Sowas kann man natürlich auf staatlicher Ebene oder könnte man auf staatlicher Ebene, kommunaler Ebene auch organisieren, ohne auf halt irgendwelche Firmen zurückgreifen zu müssen. Also die Technologie ist vorhanden. Und das ist so ein Punkt, wie du es auch vorhin eben schon angesprochen hast. Es gibt ja drei Möglichkeiten, überhaupt mit Personen oder mit Organisationen außerhalb der BOS zusammenzuarbeiten. Das eine ist, wir arbeiten alle gegeneinander. Ne, das macht nun mal gar keinen Sinn. Das nächste ist, wir arbeiten nebeneinander her, ohne voneinander zu wissen. Das hattest du eben schon angedeutet. Das ist natürlich auch nicht so effektiv. Es ist viel effektiver, wenn wir koordiniert zusammenarbeiten. Und da braucht man so eine Koordinierungsstelle.
Möchtest du mehr von unserem Podcast Crashkurskrise hören? Dann gehe auf anmelden.debug.eu/dialog und trage dich ein. So bekommst du die neuen Folgen exklusiv vorab und unsere Sonderfolgen. Reiche deine Fragen ein. Vielleicht geht es in der nächsten Folge schon um dein Thema. anmelden.debug.eu/dialog. Sei dabei.
Und diese Koordinierungsstelle so im Großen muss aus meiner Sicht vom Staat kommen, also sprich von den Kommunen, weil sie sind verantwortlich für den Bevölkerungsschutz. Und das ist so die große Klammer über diese gesamte Zivilgesellschaft, die wirklich die unterschiedlichsten Player zusammenbringen kann. Dass es da natürlich gewisse Spielregeln geben muss, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, ne? Also nicht, dass der Staat so nach preußischer Mentalität von oben herab auf die Spontanhelfenden guckt. Das ist sicherlich vollkommen klar. Wie gesagt, es geht um ein Miteinander, aber es sollte eine Stelle geben, wo möglichst alle Informationen zusammenfließen, wo man halt solche Plattformen auch wirklich dann unterhalten kann. Das ist aber der Punkt, denn Spontanhelfende Material von A nach B transportieren wollen oder was spenden wollen, dass man ja alles sowas organisieren kann. Deine Ausgangsfrage ging ja auch speziell um die Menschen, die in das Schadensgebiet hineinkommen.
Genau, Menschen, die wirklich körperlich Hilfe leisten wollen in irgendeiner Form.
Richtig. Und da kann man sich oder die Frage stellen, muss man die überhaupt registrieren oder kommen die und helfen einfach? Die Leute wollen ja nichts. Also sie wollen ja kein Geld haben, vielleicht ein Dankeschön, aber eigentlich wollen sie nur den anderen Menschen helfen. Und trotzdem halte ich es für extrem wichtig, dass wir versuchen, alle diese helfenden Personen zu registrieren. Das ist zum einen für uns wichtig, damit wir überhaupt wissen, ungefähr abschätzen können, wie viele Personen bewegen sich eigentlich im Schadensgebiet. Das ist ja, wenn die Lage eskaliert, ist das ja extrem wichtig, das zu wissen. Und zum Zweiten ist es für die Spontanhelfenden vielleicht noch wichtiger, weil Spontanhelfende sind eigentlich rechtlich gesehen Verwaltungshelfer. Und somit sind sie voll versichert, unfallversichert, haftpflichtversichert. Schäden, die sie selbst erleiden, beziehungsweise die sie durch ihre Tätigkeit anderen zuführen, sind über den Staat versichert. Dazu muss ich aber wissen, wer denn vor Ort da gewesen ist, vor allem wenn es um Langzeitfragen geht. Also irgendeiner kontaminiert sich mit giftigen Wassern bei Hochwasserlagen oder sowas. Und Tage später, wenn er schon zu Hause ist oder Wochen später, tritt jetzt die Erkrankung auf. Da muss der Spontanhelfende muss eigentlich nachweisen, er ist in der Nachweispflicht, dass er im Einsatz gewesen ist und sich dort kontaminiert hat, er dort erkrankt ist. Und von daher ist es für den Spontanhelfenden natürlich extrem wichtig, wenn er registriert ist, weil dann hat eine staatliche Behörde seinen Namen, wann er oder sie gekommen ist, in den Einsatz, in das Einsatzgebiet, wo die Person eingesetzt wurde und wann sie das Gebiet wieder verlassen hat. Also es ist so ein bisschen Eigenschutz für die spontanen Helfenden, wenn sie sich registrieren lassen.
Ja, ich sehe doch sogar noch einen zweiten Vorteil, sollte wirklich irgendwas vor Ort passieren, verunfallen oder ähnliches, habe ich wichtige Daten schnell greifbar.
Genau.
Was ich auch wichtig finde bei dem Thema Registrierung, ist, dass man als Spontanhelfer die Möglichkeit kriegt, gewisse Informationen zu erhalten. Wie komme ich denn an meine Einsatzstelle? Wen darf ich denn ansprechen? Wie läuft hier der Hase, wie man bei uns so schön sagt? Wo komme ich sinnvoll in den Einsatz? Auch eine Erkenntnis aus jahrelanger Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern. Das Schlimmste, was freiwilligen Helfern passieren kann, ist, dass sie keine Arbeit kriegen. Wenn wir die irgendwie mal 5 Stunden irgendwo parken, bis wir entschieden haben, dann da ist der Frust schon groß.
So ist es, weil das ist ja die klassische Lage einer Katastrophe. Es gibt einen Bereich, wo extrem viel Hilfe benötigt wird. Und dann gibt es Bereiche, nämlich der Rest der Republik, wo wahrscheinlich viel Hilfe zur Verfügung steht. Und irgendwo gibt es halt eine Grenze, wo die einen helfen wollen und vielleicht noch nicht können. Und dann wird Frust groß, das ist vollkommen richtig. Und der Informationsaustausch zwischen denen, die den Einsatz zu organisieren haben, sprich die Kommunen, die sind ja verantwortliche Einsatzleiter, und den Spontanhelfenden, ist extrem wichtig. Und zwar in beiden Richtungen. Ich als Einsatzleiter möchte natürlich wissen, was meine Spontanhelfenden können. Welche Fähigkeiten bringen sie mit? Vielleicht auch, welches Material bringen sie mit? Es gibt ja ganze Firmen, die als Spontanhelfende aufbrechen und auch Spezialmaterial mitbringen, was wir vielleicht gar nicht haben. Also Handwerksbetriebe und wie man sich das vorstellen kann, bis vielleicht sogar zu Kinderbetreuung, die dann Spielsachen mitbringen, die es da vor Ort gar nicht mehr gibt im Schadensgebiet. Das ist die eine Richtung, das muss ich auch registrieren. Ich muss also aufzeichnen, was können meine Spontanhelfenden. Und die Spontanhelfenden müssen natürlich wissen, wo begebe ich mich hin, wo kriege ich erste Informationen, wo kann ich mich melden und wo ist die Person oder die Organisation, die mich sinnvoll in den Einsatz bringt. Weil eine Motivation aller Helfenden, ob es Organisierte sind oder nicht Organisierte oder Spontanhelfende, ist doch, wir wollen Menschen sinnvoll helfen und keine unnütze Arbeit leisten. Das heißt, ich als Spontanhelfer habe ein direktes Interesse zu wissen, wo kann ich mich melden, dass ich möglichst sinnvoll eingesetzt werde. Und das ist in meinen Augen auch wieder die behördlichen Strukturen, nicht irgendwelche nochmal Ehrenamtlichen. Also das haben wir in der Vergangenheit häufig gehabt, dass Spontanhelfende sich selber organisiert haben. Zum Beispiel Flüchtlingskrise am Münchner Hauptbahnhof. Hat sich dann später der Verein gegründet, Münchner Flüchtlingshilfe e.V. Die haben vollkommen eigenständig alles organisiert und sich selbst strukturiert und da so einen Anlaufpunkt geschaffen. Das halte ich für unglücklich, wie gesagt, weil wir dann nebeneinander arbeiten. Wir brauchen ein Koordinierungsbüro, Einsatzleitung, wie wir es auch immer nennen wollen, was halt alle helfenden Kräfte versucht zu koordinieren.
Was ja nicht ausschließt, dass in dieser Einsatzleitung, in dieser gemeinsamen, durchaus auch spontan Helfende mit eingesetzt werden, die sich da einbringen können. Wenn die, ich sage jetzt mal, der Wille und auch ein bisschen Know-how für sowas da ist, dann ist es ja durchaus sinnvoll, das zu nutzen und sehr gewinnbringend, weil ein weiterer Blickwinkel und ein anderer Bedarf mit reinkommt in die Geschichte.
Genau. Also es steht in keiner Vorschrift in der Bundesrepublik Deutschland, dass man bestimmte Personengruppen nicht in die Einsatzleitung aufnehmen darf. Und ein Beispiel, wo diese Spezialwissen extrem zum Vorschein kommt, ist zum Beispiel Logistikunternehmen. Also eine Spedition hat doch viel mehr Erfahrung in logistischen Fragen als die meisten Feuerwehren zum Beispiel. Von daher, wenn ich so eine Großspedition in meinem Zuständigkeitsbereich habe, dann spreche ich die doch an und frage, kannst du mir helfen?
Das heißt aber doch, Andreas, wir müssen ja erstmal wissen, welche Anforderungen haben wir? Also was ist denn zu tun? Es gibt Standardaufgaben, die werden bei jeder Situation da sein. Transport, Logistik wird immer da sein. Versorgung, Unterbringung, Nachschub. Es gibt aber auch natürlich situativ abhängige Dinge. Hochwasser ist eine andere Geschichte als möglicherweise ein großer Flächenbrand oder, weiß ich nicht, Erdbebensituationen. Werden wir unterschiedliche Spezialfähigkeiten brauchen? Das heißt, eigentlich muss es ja jemanden geben, der in oder neben der Einsatzleitung eine Aufgabenliste erstellt. Was haben wir denn alles zu tun? Und dann guckt, wen haben wir denn, der das kann?
Ich stimme dir fast zu, Manuel.
Okay, also aber nur fast. Das ist ja schon mal viel.
Also wenn du jetzt das Wort neben aus deinem Satz streichst, dann stimme ich dir hundertprozentig zu. Also es darf nicht neben der Einsatzleitung sein, sondern die Einsatzleitung muss festlegen, was ist der Bedarf, was benötigen wir. Zum Beispiel so ein Hochwasser wie im Ahrtal, wo ja viel Heizöl und andere Stoffe, die auch hinuntergeflossen sind, da müssen Wasserproben genommen werden. Das ist nicht das oberste Problem, also Menschenrettung geht natürlich vor, aber trotzdem muss festgestellt werden, wie verseucht ist die A. So, das können die ABC-Erkunder, die wir pro Kreis einen haben, des Bevölkerungsschutzes, natürlich machen, aber das ist ja nicht ausreichend. Da gibt es jetzt staatliche Untersuchungsämter, aber auch private. Also wenn jetzt so ein Team käme von einem chemischen privaten Labor und sagt, hier bin ich, das und das kann ich, wo soll ich anfangen zu arbeiten, dann muss ich das einsetzen. Die Einsatzseite muss festschreiben, was sind meine Aufgaben, die To-Do-Liste, muss auch Prioritäten setzen, das ist ganz wichtig. Nicht, dass, also Menschenleben ist das Erste und dann hat man verschiedene Prioritäten, die man setzen muss, bis, wenn die Katastrophe sehr lange dauert, auch im Ahrtal passiert, bis das Friseure angefahren kommen, die dann mal nach Wochen die Haare schneiden. Na, also das Spektrum des Lebens, sage ich mal, gibt die Aufgaben her. Und das muss die Einsatzleitung Prioritäten setzen und dann muss sie halt in Personalpool, Ressourcenpool nachgucken, habe ich die Ressourcen in meinem Bereitstellungsraum? Also sind die schon vor Ort irgendwo und kann die sofort eingesetzt werden? Oder muss ich vielleicht sogar einen Aufruf bundesweit starten, die und die Ressourcen benötigen wir noch. Wer die Ressourcen hat, bitte unter der Nummer melden und dann kann man ja darüber entscheiden, ob es sich lohnt, sie dann in das Schadensgebiet noch hineinzubringen. Du hast es ja schon erwähnt. Umso mehr Menschen wir in das Schadensgebiet hineinbringen, umso mehr Menschen müssen wir da natürlich auch versorgen.
Ne? Und auch entsorgen, Stichwort Kläranlage und ähnliches, Toiletten, die ja möglicherweise auch überhaupt nicht mehr funktionieren.
Genau. Also dann kann man bundesweit alle Dixi-Klos und Toi-Toi-Klos und wie die Firmen alle so heißen, zusammensuchen und dann da runterbringen bis zu dem, dass man vielleicht irgendwo beim Baumarkt Campingtoiletten aufkaufen muss und die dann dahin bringen. Ja, also von daher, wir können das sowieso nicht. Aber was bei vielen Katastrophen halt schon passiert ist, dass einfach unkoordiniert Unmengen von Menschen ins Schadensgebiet gekommen sind. Und das fing von den Führungskräften an. Also in den großen Stäben waren auch meines Erachtens viel Menschen im Schadensgebiet. Vieles hätte man dezentral machen können. Bis halt zu den Helfern direkt vor Ort, die dann entweder sich gegenseitig auf die Füße gestanden haben oder unwichtige Sachen gemacht haben, Anfahrtswege verstopft haben, alles, was wir im Ahrtal ja erlebt haben. Oder halt Langeweile gehabt haben. Und du hast es schon angedeutet, Langeweile ist natürlich, sorgt für Frust. Und das will ja auch keiner.
Da hast du recht. Die Kommunikation in so einer Einsatzlage, schnell und transparent mit den notwendigen Informationen an die richtigen Leute zu kriegen, ist aus meiner Sicht schwierig und vielleicht auch in Teilen gar nicht machbar, weil wir ja gar nicht wissen, welche Informationsbedarfe an welcher Stelle gerade notwendig sind.
Du sprichst da einen Punkt an. Mal, wenn wir unsere normale Kommunikationsfähigkeiten oder Möglichkeiten betrachten, ist der da. Da muss man einen Schritt zurückgehen. Und da möchte ich kurz auf das oder auf die Vereinten Nationen mal verweisen. UNOCHA, die ja die Katastrophenhilfe weltweit organisiert, hat ja zum Beispiel keine Funkverbindung. Ja, also du kannst mit Hilfsorganisationen, die irgendwo aus der gesamten Welt zusammenkommen, also vom Militär angefangen, übers Rote Kreuz bis wirklich zu spontan Helfenden, kannst du kein Kommunikationsnetz aufbauen, weil du darfst die Funkgeräte nicht in das Land hineinbringen und jeder hat sowieso eine andere Frequenz und andere Technik, das funktioniert ja alles nicht mehr. Und UNOCHA hat was ganz Entscheidendes gemacht, da gibt es ein Team oder das UNDAC-Team, das ist für die Koordinierung zuständig. Und die laden praktisch immer Vertreter von bestimmten Gruppen ein, also von Fähigkeiten. Die Vereinten Nationen haben 12 solche Cluster definiert, wo alle Organisationen zusammenkommen, die gewisse Fähigkeiten haben. Also zum Beispiel Versorgung von Kindern. Führend macht das UNICEF, die sind der Head auf dieses Cluster. Und die entsenden einen zum UNDAC-Team, da wird eine Besprechung gemacht, das und die Aufgaben werden delegiert. Und dann geht diese Person zurück und spricht vor Ort mit den Hilfsorganisationen, die da sind. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wie wir das in Deutschland mit den Spontanhelfenden machen können. Wir müssen auch solche Cluster definieren. In diese Cluster kommen natürlich Einheiten der BOS hinein, die diese Fähigkeiten haben, und die Spontanhelfenden und auch Firmen, Zivilgesellschaft. Und dann habe ich zumindest einen Ansprechpartner. Und solange wie ja jemand von der BOS dabei ist, habe ich auch ein Funkgerät. Und wenn alle wissen, ich muss mich bei diesem Cluster melden, dann werde ich sinnvoll eingeteilt, also wieder führen durch Motivation. Kommst du zu mir, ich bringe dich, kann dich sinnvoll in den Einsatz bringen. Mhm. Mehrwert für dich und Mehrwert für die Betroffenen, das Letzte ist ja das Wichtigste. Dann baut sich so eine Struktur auf, dass die Leute genau wissen, wo muss ich hingehen, mit wem muss ich sprechen. Und das muss man in bestimmten Bereichen natürlich wirklich per Fuß machen. Man muss zu dieser Person hinlaufen. Also es muss so ein kleines, also unter dem großen Führungs- und Koordinierungsbereich eines Bereitstellungsraums muss es kleinere dieses Clusters geben, wo die Leute hingehen, wo die sich melden, ich habe die und die Fähigkeiten, Und das Team, was dieses Cluster führt, stellt dann auch, sag ich mal, das Team zusammen, was dann in den Einsatz geht.
Ist ein bisschen so wie sehr viel früher bei den Gilden und Handwerkerrollen. Ja, es gibt einen Sprecher sozusagen und darunter erreiche ich alle, die diese Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Der Ansatz ist mit Sicherheit gut umsetzbar und ist, glaube ich, auch räumlich und zeitlich vernünftig umsetzbar. Er muss halt nur auch da wieder mit den Clustern vorher strukturiert und auf den Weg gebracht sein.
Genau. Weil ich glaube nicht, dass wir alle Kommunikationswege, die es in Deutschland gibt, bespielen können. Also wir müssten ja dann unsere BOS bespielen. Wir brauchen Telefone zum Bürgermeister, zur Landrätin, zur Polizei. Da müssen wir alle möglichen Social Media bespielen, weil jeder ja auf einen anderen Kanal kommuniziert. Man muss alle oder über alle Kanäle, also Social Media Kanäle, alle, die möglich sind, diesen Focal Point mitteilen und sagen, wenn ihr helfen wollt, geht bitte dahin. Oder meldet euch da und von da aus kriegt ihr weitere Informationen und wird weiter verteilt in das System, ins Gesamtsystem. Und da spielt auch eine ganz wichtige Rolle natürlich, was wir in allen Dienstvorschriften drinstehen haben in Deutschland, das ist die Auftragstaktik. Das heißt ja nichts anderes als delegieren. Also ich muss mich verabschieden davon, dass es eine große Einsatzleitung gibt, die alles organisiert. Das wird nicht funktionieren, die werden untergehen, sondern die müssen, sage ich mal, ja wirklich solche Cluster definieren und dann diese Aufgabe an diese Cluster abgeben.
Führen mit Auftrag.
Genau.
Das bringt mich zum nächsten Stichwort, das Thema Transport. Wie kommen die Spontanhelfenden an den Einsatzort? Also das müssen wir auch irgendwie organisieren. Wie wir im Ahrtal gesehen haben, ganz viele PKWs auf der einzigen Zufahrtsstraße, die noch verbleibt, ist keine gute Idee. Solange Infrastruktur intakt ist, geht es auch mit Bussen und diversen anderen Massentransportmitteln. Wenn das nicht mehr intakt ist, muss ich auf Fahrzeuge, ich sage jetzt mal aus dem Katastrophenschutzbereich oder aus den spontanhelfenden Reihen zugreifen, die die nötigen Fähigkeiten haben. Haben wir im Ahrtal mit dem Helfer-Shuttle gesehen, die das sehr gut organisiert haben. Und dann natürlich das Thema Unterbringung. Und ich bringe jetzt da mal was in Verbindung, nämlich Kommunikation und Unterbringung passt für mich immer sehr gut zusammen. Da, wo die Leute abends sowieso sind und schlafen, wenn da zusätzlich ein Kommunikationshotspot ist, dann macht es Sinn, das zusammenzulegen, weil es dann automatisiert funktioniert, weil jeder ein- bis zweimal am Tag da ankommt. Und was auch wichtig ist, ist damit leben zu können, dass die alltägliche Kommunikationsgeschwindigkeit nicht mehr das Maßgebende ist. Wir werden nicht in der Geschwindigkeit kommunizieren, wie wir das jetzt im normalen Leben machen, mittels Internet, Handyverbindung, Telefon, alles parallel, am besten über 17 Kanäle gleichzeitig. Das wird in der Lage nicht mehr so sein. Das wird deutlich langsamer gehen, aber es wird trotzdem noch funktionieren.
Vollkommen richtig, Manuel. Es ist ja auch so, auch in unseren normalen BOS-Einsätzen, wir geben einer Einheit einen Auftrag und nur im äußersten Notfall bekommen die, während sie diesen Auftrag abarbeiten, einen neuen Auftrag. Also entweder, dass sie sich selbst in Gefahr begeben, weil, was weiß ich, ein Staudamm bricht oder droht zu brechen oder weil ein ganz anderer wichtiger Auftrag ist. Aber in der Regel kriegt eine Einheit einen Auftrag und erst wenn sie fertig ist, muss sie wieder kommunizieren. Und dazwischen, sag ich mal, arbeiten die das vollkommen autark ab.
Außer sie brauchen irgendwas und müssen um Nachschub oder Hilfe oder sonst was schreien, ja.
Genau. Wenn ich aber morgen schon sage, du hast den Auftrag, wir befinden uns derzeit in einer Mangelsituation, du wirst keine Ressourcen bekommen bis heute Abend, weil ich habe nichts mehr, dann müssen die vor Ort sehen, was sie halt können in den 8 Stunden, wo sie vor Ort arbeiten. Das heißt, morgens kriegen sie einen Auftrag, abends kommen sie zurück, melden, entweder erledigt oder ich brauche noch irgendetwas. Und damit ist die Kommunikation, sage ich mal, 8 Stunden lang auf null runtergefahren. Und das ist der Punkt auch, dass daran müssen wir uns erst wieder gewöhnen, dass wir nicht schnell mal aufs Handy gehen und ich bei dir anrufe und sage, du Manuel, ich brauche mal was, sondern ich muss warten, bis du abends oder bis ich dich abends halt in dem Camp, wenn man es so sagen darf, wieder trifft. Und das Entscheidende ist, dass wir die BOS und die Spontanhelfer möglichst an einem Ort zusammenbringen. Also nicht wie im Ahrtal in 2 Lagern, weil dann kann ich sie schlecht zusammen einsetzen. Dann lernt man sich erst vor Ort am Schadensobjekt kennen. Es ist doch viel, viel sinnvoller, wirklich solche Cluster zu bilden in den Bereitstellungsräumen. Man sitzt abends zusammen, man isst zusammen, man spricht über den Tag, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und man plant schon den nächsten Tag.
Was ganz automatisch passiert.
So ist das. Es baut sich Vertrauen auf, man kennt sich untereinander, man lernt die Fähigkeiten des anderen auch kennen. Also von daher, es hat unwahrscheinlich viel Vorteile, wenn die Leute zusammen sind. Außerdem, wenn es wirklich zu Krisensituationen dann kommt, also dass die Helfer gefährdet sind, dann habe ich auch eine ganze Reihe von Fähigkeiten in diesen verschiedenen Lagern, ob es jetzt bei Brand die Feuerwehr ist oder bei Hochwasser die Rettungsschwimmer der DLRG oder sonst Leute, die gewohnt sind, in solchen extremen Situationen auch zu handeln.
Wir müssen ja unsere Führungskräfte irgendwie auf die Situation vorbereiten, dass sie mit den spontan Helfenden zusammenarbeiten. Auf welchem Weg können wir das mit wenig Aufwand gewährleisten, dass sich die Einsatzleiter damit auch sicher fühlen? Mhm. Wenn sich Menschen da sicher fühlen, dann läuft das. Wenn ich mir schon in meiner eigenen Einheit taktisch unsicher bin, weil die Situation so komplex ist, dann auch noch die Verantwortung und die Führung für andere zu übernehmen, die ich vielleicht weder persönlich kenne noch einschätzen kann, ist durchaus eine sportliche Hausnummer.
Da hast du vollkommen recht, Manuel. Aber das Problem ist ein altes Problem. Ich erinnere mich an meinem Beginn, wo ich im Bevölkerungsschutz tätig war. Und da gab es Lehrgänge, die hießen Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdienste. Weil das war ja noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Da gab es diese Fachdienste, Brandschutz, Sanität und wie die alle so hießen und Bergung. Und da sah man das als Problem. Also dass ein Einsatzleiter, der meinetwegen von der Feuerwehr kommt, sich schwer tut, Einheiten der weißen Fraktion oder der blauen Fraktion einzubinden. Das haben wir seit langem überwunden. Ich glaube, heute gibt es keinen Einsatzleiter mehr, der Bedenken hat, Einsatzabschnitte eine Führungskraft der Malteser zu übergeben oder des THWs. Weil erstens durch Übungen und Einsätze hat man sich kennengelernt. Zweitens natürlich wurde sowas in der Ausbildung thematisiert. Und das ist auch der Punkt, wo man das heute machen muss. Man muss es in der Führungsausbildung aller Führungskräfte auf allen Ebenen, also vom Gruppenführer angefangen bis hoch zu den Einsatzleitern der Stäbe, muss man dieses Thema thematisieren, dass wir Spontanhelfende einbinden müssen. Weil ich glaube nicht, dass dieser Trend der spontanhelfenden Personen in Zukunft abnehmen wird, sondern er wird bestehen bleiben, vielleicht sogar noch größer werden. Aber das haben wir, wie gesagt, vor 20, 25 Jahren hinbekommen. Das bekommen wir heute auch hin, wenn wir denn entsprechend die Leute schulen. Es macht keinen Sinn, in meinen Augen, nur irgendwelche Apps zu entwickeln. Das sieht man ja häufig. Also es gibt eine ganze Reihe von Apps, wie Spontanhelfende registriert werden, wie man ja diesen Soll-Ist-Abgleich macht. Also was können die, was brauchen wir? Das alleine bringt es überhaupt nichts. Also eine technische Lösung kann unterstützen. Wenn sie gut ist, wird sie auch die Arbeit unterstützen des Einsatzleiters oder Einsatzleiterin. Aber es muss im Kopf Klick machen, so wie du ja schon gesagt hast. Man darf keine Angst vor diesen Menschen haben. Das sind auch nur Menschen, die Spontanhelfende, die da kommen. Und man muss auch wissen, sie sind versichert. Und wenn ich nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich jemand in das Einsatzgebiet halt schicke und sie dort zu Schaden kommen, trifft es mich auch persönlich nicht. Also Schulung ist das der entscheidende Punkt hier.
Und ich gehe davon aus, an die Schulung, so wie immer, packen wir hinterher noch Übungen und ein bisschen Hands-on-Mentalität drauf. Ja, kann man auch genau. in der eigenen kleinen Feuerwehrübung schon umsetzen. Da kommen jetzt auf einmal 5, die vorher nicht angekündigt waren und die bindest du jetzt mit in den Einsatz ein.
Genau.
Und die kommen am besten in Zivil und dann schauen wir, was geht.
Es gibt genug gute Schauspielerinnen und Schauspieler auf allen Ebenen, die man dafür verwenden kann.
Das hast du schön gesagt. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt stelle ich mir die Situation vor, jetzt kommen viele Helfer und die haben die Erstausstattung an Kleidung, Handschuhen auch schon dabei. Und die ein bisschen arbeitserfahrener sind, haben mindestens einen zweiten Satz Kleidung mit dabei, eher einen dritten bei Hochwasser auf jeden Fall, damit zwischendurch mal was trocknen kann. Aber womit müssen wir die denn eigentlich noch versorgen? Also ich habe da schon 2, 3 Ideen. Essen ist das eine, sieht man mir auch an. Informationen ist auch unglaublich wichtig. Aber was ist denn so ein Klassiker, der immer untergeht?
Also das ist halt das, wo man vielleicht dran denkt, wenn man, sag ich mal, in tropische Länder reist. Weil wenn es jetzt Sommer ist und wir begeben uns in ein Hochwassergebiet, dann ist das ja schon sehr tropenähnlich. Es ist warm, hohe Luftfeuchtigkeit. Und was nimmt man in solchen, oder wenn man da hinreist, was sind da die Empfehlungen? Natürlich Sonnenschutz und Insektenschutz. Da denkt man unter Umständen nicht dran. Wenn man dann aber
wahrscheinlich die wenigsten in der Hosentasche, da hast du recht, ja.
Genau. Wenn man dann aber so 10.000 Menschen damit versorgen will oder muss, dann wird das schon eng mit den Drogerien in der Umgebung.
Ich wollte gerade sagen, dann reicht der örtliche Apotheker vermutlich nicht mehr aus.
So ist es, ne? Also das ist eigentlich der Klassiker im gesamten Bevölkerungsschutz ist, man muss sich mal in die Situation der Betroffenen begeben, also hier der Spontanhelfenden. Ne? Was benötige ich, wenn ich da hinkomme, wenn ich Spontanhelfender werde, welchen Bedarf habe ich? Und das fängt natürlich, wie gesagt, bei Sonnencreme an, Insektenschutz, und das endet unter Umständen bei irgendwelchen Medikamenten. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob die Spontanhelfenden dran denken, genug Medikamente mitzunehmen, Herzmittel oder sonst irgendetwas. Auch an sowas muss man natürlich denken. Also man muss eine eigene Infrastruktur vorhalten, in Anführungszeichen, an Apotheken, an Drogerien. Du hast Essen schon gesagt, also die Bäckereien, Schlachtereien, alles die müssen irgendwie ihre Kapazitäten hochfahren können. Und das können die auch. Also es gibt Bereiche, die sind da hochprofessionell. Ne? Wenn ich jetzt an die Tourismusorte bei euch in Bayern, in den Alpen denke oder hier an der Nord- und Ostsee, wo im Winter, was weiß ich, 2.000-3.000 Menschen leben und im Sommer 100.000 dann aufschlagen.
In den Alpen ist eher andersrum.
Im Winter viel mehr. Ja, genau. Vollkommen richtig.
Wobei, das dreht sich auch, ja.
Ja. Na, also da gibt es Bereiche, die können das sehr gut, weil sie es gewohnt sind. Und dann gibt es natürlich Bereiche in Deutschland oder die Masse in Deutschland, die wird das nicht so können, weil einfach die Infrastruktur nicht da ist. Und da muss man sich überlegen, inwieweit man da halt, sag ich mal, vielleicht Nachbargemeinden, Kommunen einfach mit anspricht, die sagt, Mensch, ich bin jetzt so mit der Gefahrenabwehr belastet, ich kann mich um dieses Umfeld überhaupt gar nicht kümmern, sondern kümmer du dich darum.
Also du hast Amtshilfe ja suchen, oder?
Genau, das wäre klassische Amtshilfe. Ja, und dann fahren die halt mit ihren MDFs durch die Gegend, sammeln überall Sonnenschutzmittel ein, was es so auf dem Markt gibt, und fahren immer größere Kreise und fahren es ins Schadensgebiet hinein. Bis zu dem Punkt natürlich, dass man auch direkt die Hersteller unter Umständen dann kontaktieren kann. Aber das wäre ja dann erst mittel- bis langfristig, weil so ohne weiteres kriegt man dann aus Hamburg die Sonnenmilch auch nicht ins Ahrtal.
Der LKW muss erstmal geladen und hingefahren werden, das ist richtig. Okay, das heißt, wir haben die Grundversorgung und auch den Nachschub auf die lange Achse schon mal durchgesprochen. Der Einsatz läuft, dann bleibt noch eines übrig in meinen Augen. Das wird oft unterschätzt, die psychologische Wirkung. Die kann nämlich in beide Richtungen gehen. Es kann sehr euphorisierend sein, wenn man da richtig helfen kann und das Gefühl hat und da Dankbarkeit zurückkommt. Das ist schon ein tolles Gefühl. Aber man nimmt natürlich auch Bilder mit nach Hause, die einen betreffen. Ja, gerade wenn man selber irgendwie Kinder hat, Familie zu Hause hat, weiß man, wie schlimm sich das anfühlen muss, wenn Kinder massiv betroffen sind. Das macht was mit einem. In welcher Art und Weise kann man denn da psychosoziale Unterstützung in dieser Größenordnung organisieren? Das kann ja kein normaler Landkreis irgendwie abbilden. Der Bedarf an psychologischem Spezialpersonal ist da ja fast unendlich. Wie kriegen wir das in den Griff, Andreas?
Da gibt es ja zwei Schritte. Also die PSNV muss natürlich in diesem Bereitstellungsraum vorhanden sein. Also die Helfer, ist egal welcher Couleur, kommen abends zurück in den Bereitstellungsraum und dort muss es Ansprechpartner geben. Das ist das eine. Das zweite ist, in den Wohnorten gibt es ja auch Ansprechpartner. Also mittlerweile, die PSNV ist flächendeckend in der Bundesrepublik vorhanden. Man muss es bloß wissen. Alle Angehörigen der BOS, die wissen das natürlich. Hier kommt jetzt wieder die Registrierung ins Spiel. Wenn sich die Spontanhelfenden registriert haben, dann sollte man ja auch die Kontaktdaten erfassen. Und dann erstens gehört es sich, dass man nach dem Einsatz sich bei den Spontanhelfenden bedankt. Und in dieser Bedankungsmail kann man gleich reinschreiben, es gibt eine Koordinierungsstelle. Oder das ist dein Punkt, wo du, wenn du psychische Probleme hast, wo du erstmal hingehen kannst. Und das ist halt die PSNV-Gruppe vor Ort, sage ich mal. Das kann man bundesweit organisieren. Das ist nur auf einer Internetseite, wo jeder Helfer da nachgucken kann, wo er dann hingehen kann. Also das ist jetzt eine Frage, wie die PSNV das organisiert. Das ist aber überhaupt gar keine Schwierigkeit, weil die kennen sich alle untereinander. Die sind sehr gut untereinander vernetzt. Dass man dann halt, wenn man nach Hause kommt und merkt, man hat psychische Probleme, dann hat man da den Ansprechpartner und die wissen auch, welche Fachärzte dann letztendlich, wenn es richtig traumatisiert ist, der Einsatz war, welche Fachärzte es vor Ort gibt, die einem dann helfen können.
Das klingt gut. Ich würde es gerne um eines erweitern. Nicht nur, wenn man psychische Probleme schon merkt, sondern auch gerne, wenn man einfach das Gefühl hat, ich würde jetzt gerne darüber reden mit jemandem, der nicht zu meinem sozialen Umfeld gehört, einfach mal mit einer neutralen Gesprächsperson sprechen und sagen, das muss jetzt aus mir raus. Hilf mir mal, das zu sortieren in irgendeiner Art und Weise, das Chaos wieder in eine Struktur zu bringen, damit ich damit umgehen kann.
Genau.
Dann haben wir jetzt, glaube ich, den kompletten Einsatz von vorne bis hinten abgearbeitet. Was wir noch nicht besprochen haben, ist das, was im Ahrtal teilweise für Schwierigkeiten gesorgt hat. Nämlich das Thema Fake News oder auch, ich sage jetzt mal, unterschiedlich gedeutete Wahrheiten. Also die Tatsache, dass Straßen weg waren und Brücken kaputt waren, müssen wir nicht leugnen. Aber wie Menschen das genutzt haben für eigene Botschaften, führt möglicherweise auch zu großen Schwierigkeiten im Einsatzgeschehen. Wenn nämlich auf einmal Spontanhelfer in großen Stückzahlen an einem vermeintlichen Einsatzort auftauchen, wo gerade gar kein Einsatz möglich oder notwendig ist, dann wird es ein bisschen schwierig von der Logistik, das Ganze kommunikativ wieder einzufangen, zu strukturieren, die verlorene Arbeitszeit wieder zu kompensieren, reinzuholen. Es geht aber auch so weit, dass Rettungswege blockiert sind, dass sich Menschen in große Gefahrenzonen begeben, wo sie nicht hingehören, weil es wirklich akut, schnell, sehr gefährlich werden kann. Wie gehen wir damit um? Was müssen wir da monitoren, Andreas? Wo musst du auch merken, dass wir das verhindern können oder zumindest eindämmen?
Du hast einen Aspekt angesprochen, dass sich Leute ins Gefahrengebiet hineinbegeben. Der andere Aspekt ist im Landkreis Euskirchen aufgetaucht, wo eine Zeit lang die Fake News verbreitet wurde, dass ein Staudamm bricht. Und dann die Leute angefangen haben zu flüchten und auch die Einsatzkräfte überhaupt nicht wussten, ist das wahr, ist das nicht wahr, wie müssen wir darauf reagieren. Es gibt diese ganze Palette von Aspekten, die da zu berücksichtigen sind und die einen Einsatz erschweren. Nun ist es vollkommen klar, Fake News kann man nicht verbieten, man kann sie auch nicht unterbinden. Sie wird es immer geben, teilweise bewusst gesteuert, aber teilweise natürlich auch vollkommen unbewusst. Ich nehme was falsch wahr und verbreite es auf meine Social-Media-Plattform. Und dann ist, sage ich mal, der Schneeball ins Rollen gekommen und er entwickelt sich zu einer Lawine. Wenn man das Bild mit der Lawine sich anschaut, wir stehen ja hinter dem Schneeball. Also der Schneeball wird jetzt losgeworfen, rollt den Berg runter, wird immer größer. Jetzt hat man natürlich kaum eine Chance, schneller zu sein. Ja, also eine Lawine zu umlaufen und sie dann aufzuhalten, das funktioniert in der Regel nicht. Das funktioniert bei den Social Media auch nicht. Die Fake News wird sich verbreiten. Ich muss sie aber erkennen. Das ist der eine Schritt. Ich muss wissen, was in den Social Media passiert. Dafür gibt es sogenannte Virtual Operation Support Teams, die irgendwo zu Hause sitzen am Computer und diese ganzen Kanäle da durchgucken, die das zusammenfassen und diese Informationen einsatztaktisch weitergeben an die Einsatzleitung. Das ist so das Hinterherlaufen und versuchen, das noch die Lawine ein bisschen einzuschränken. Der entscheidende Punkt ist aber, dass ich, bevor die Lawine losgetreten wird, Maßnahmen treffe. Das heißt, ich muss Krisenkommunikation schon heute starten. Ich muss meiner Bevölkerung mitteilen, die sicherste Informationsquelle, die ihr haben könnt, bin ich, ist die Kommune. Da gibt es die aktuellsten Informationen, die sind auch gesichert und das muss ich sicherstellen. Das ist schon schwierig genug, weil wenn es nachts die Katastrophe ausbricht, muss ich sofort irgendjemand haben, der auf der Webpage der Gemeinde, am Bürgertelefon oder welche Kanäle ich sonst nutze, Facebook der Gemeinde oder sonst irgendetwas, da sofort Informationen verbreitet. Also ich muss sehr schnell sein. Ich darf nicht ellenlang hinter der Situation hinterherlaufen.
Ich muss praktisch durch schnelle Informationen die Deutungshoheit gewinnen und, wie sagt man neudeutsch, der Single Point of Truth sein. Genau. Der einzige Punkt, wo man sicher gesicherte Wahrheiten kriegt.
So ist es. Und wenn jetzt irgendjemand mal so ein Influencer oder sowas folgt, den werde ich kaum von dieser Plattform wegziehen können. Ne? Also wenn ich irgendwo mal Informationen bei irgendjemand gefunden habe, dann auch vielleicht noch echte, richtige Informationen bekommen habe, dann werde ich da weiter meine Informationen suchen. Wenn es aber so einen Punkt gibt, wo ich von vornherein weiß, gut, der ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber das sind 100% gesicherte Informationen, dann bleibe ich bei dem. Und es gibt so ein klassisches Beispiel in Deutschland, was bis heute komischerweise als die Informationsquelle schlechthin ist, tagtäglich, nämlich um 20 Uhr die Tagesschau.
Da hast du recht, ja.
Ne? Und das muss so eine Kommune auch versuchen, also schon heute anfangen zu sagen, wenn bei uns was im Gebiet passiert, über die und die Kanäle bekommt ihr Informationen und zwar so schnell wir können.
Da kenne ich ein paar gute Beispiele, die da, ich sag mal, so eine Kommunal-App haben, in der wirklich alles an wichtigen Informationen läuft, von der Verkehrssperrung über die Warnung, Wasser ist abzukochen, weil verunreinigt oder was auch immer uns da so einfällt. Es kommt alles über den Bereich, aber genau. das muss vorbereitet sein, weil wenn die Nutzerzahl zum Zeitpunkt des Eintritts sehr gering ist, habe ich auch keine hohe Verbreitung.
Genau. Diese App oder diese Plattform und die Kanäle, die müssen sexy sein, ne? Zum Beispiel, indem in diesen Kanälen mitgeteilt wird, wo geblitzt wird in der Stadt. Dann hast du genau. Schon mal einen Großteil der Autofahrer, die auf der App gucken, oh, wo muss ich heute oder wo darf ich heute nicht langfahren? Weißt du musst rund um die Uhr irgendeine interessante Information damit verbreiten.
Kinderbetreuung, Schule.
Und dann aber auch solche Geschichten, was weiß ich, Feuerwehr hat Katze gerettet, also Lokalnachrichten, die ans Herz gehen. Dass Leute sagen, oh, das ist aber witzig und spannend, wenn ich diese App lese, um möglichst, sag ich mal, viel oder einen Großteil der Bevölkerung auf diese App drauf zu ziehen oder auf diesen Kanal.
Okay, Dankeschön, Andreas.
Gern geschehen, Manuel.
Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Das wünsche ich euch auch allen. Ja, dann mach's gut.
Möchtest du mehr von unserem Podcast Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf anmelden.debug.eu/dialog und trage dich ein. So bekommst du die neuen Folgen exklusiv vorab und unsere Sonderfolgen. Reiche deine Fragen ein, vielleicht geht es in der nächsten Folge schon um dein Thema. anmelden.debug.eu/dialog. Sei dabei.